So, kommen wir jetzt zum ersten Abschnitt der Novelle. Der geht von Seite 3 bis Seite 5. Und da geht es erst einmal um die Welt, in die Friedrich Mergel hineingeboren wird. Wichtig ist, dass im Zusammenhang ja mit dem, was im Gedicht am Anfang auch erwähnt worden ist, da war ja die Rede von den Wirren eines beschränkten Hirnes. Und genau so eine beschränkte Welt ist es, in dieser Friedrich Mergel nämlich dann hineingeboren wird. Und auch im Denken und Fühlen der Menschen ist einiges in Verwirrung gekommen. Beginnen wir mit Seite 3. Friedrich Mergel, geboren 1738, war der einzige Sohn eines sogenannten Halbmeiers oder Grundeigentümers geringerer Klasse. Das sind Leute, die ihr Grundstück natürlich selbstständig, Grundeigentümer sind sie durchaus, ne, aber sind auch in Abhängigkeiten. Und das Ganze ist im Dorf B und da ist, heißt es ganz am Anfang sofort schlecht gebaut und rauchig. Doch gleichzeitig hat es malerische Schönheit, weil es nämlich in einer grünen Waldschlucht eines Gebirges sich befindet und das wird später noch wichtig werden, weil es ja um Holz- und Jagdfrevel geht. Und das Ländchen, dem es angehörte, dieses Dorf, war damals einer jener abgeschlossenen Erdwinkel, also ganz versteckte Ecken der Welt, ohne Fabriken und Handel, ohne Heerstraßen, das heißt also große Straßen, wo noch ein fremdes Gesicht Aufsehen erregte, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, in einer vielgestaltigen Welt mit vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen und Gegenden. Damals war das völlig anders. Die kannten sich alle und jeder wusste, woran er bei jedem war. Und auch die Vorurteile blühten natürlich dann entsprechend. Und eine Reise von 30 Meilen, ne, also wahrscheinlich 50, 60 Kilometer oder so, war selbst für die Vornehmeren etwas, was sie zu einem Ulysses seiner Gegend machte. Ulysses ist eine Sagengestalt aus der Zeit des alten Griechenland, ein Seefahrer, der sehr weit herumgekommen ist. Kurz ein Fleck, also ein Ort, wie es deren sonst so viele in Deutschland gab, mit all den Mängeln und Tugenden und jetzt entscheidend all der Originalität und Beschränktheit. Die Menschen dort sind also sehr originell, aber diese Originalität ist eben auch eine Beschränktheit, wie sie nur in solchen Zuständen gedeihen, also möglich sind. Dann auf Seite 3 und 4 geht es dann um das Rechtsbewusstsein. Unter höchst einfachen und häufig unzulänglichen Gesetzen waren die Begriffe der Einwohner von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten. Das heißt, das war nicht ganz klar, was ist Recht und was ist Unrecht oder vielmehr, es hatte sich neben dem gesetzlichen, dem geschriebenen Recht, ein zweites Recht gebildet, ein Recht der öffentlichen Meinung, ne, was man eben halt für richtig hielt, der Gewohnheit, was man gewöhnlich machte und der durch Vernachlässigung entstandenen Verjährung. Das heißt also auf gut Deutsch, ne, denn da hat sich keiner so richtig drum gekümmert, die Sachen verjährten auch schnell. Die Gutsbesitzer, denen die niedrige Gerichtsbarkeit zustand, damit ist gemeint, dass sie einfache Fälle eben aburteilen können, also keinen Mord und Totschlag, straften und belohnten nach ihrer in den meisten Fällen redlichen Einsicht. Das heißt, die haben also darüber nachgedacht und waren dann durch auch redlich, also ordentlich und ehrlich und so weiter. Der Untergebene tat, was ihm ausführbar und mit einem etwas weiten Gewissen verträglich erschien. Das heißt, jeder der einfachen Leute hat selbst darüber nachgedacht, was kann ich machen, was geht und was kann ich noch einigermaßen mit meinem Gewissen verantworten. So viel darf man indessen behaupten, dass die Form schwächer, der Kern fester, Vergehen häufiger, Gewissenlosigkeit seltener waren. Das heißt, der Erzähler fällt hier ein erstes Urteil und sagt, ja, so in den gesetzlichen Formen war das dann nicht immer so ganz ordentlich, aber sie hatten einen festen, gesunden Kern. Es gab Vergehen, das heißt, man hat durchaus Verstöße gemacht, aber es gab keine grundsätzliche Gewissenlosigkeit. Und das ist sicherlich eine Sache, über die man nachdenken kann. Was ist wichtiger, das direkte Einhalten der Gesetze oder eben etwas, wo es hier heißt, denn wer nach seiner Überzeugung handelt und sei sie noch so mangelhaft, kann nie ganz zugrunde gehen, wogegen nichts seelentötender wirkt, als gegen das innere Rechtsgefühl, das äußere Recht in Anspruch zu nehmen. Das heißt, viel wichtiger als das äußere, das geschriebene Recht, ist eben das innere Rechtsgefühl, was man hat, das Gewissen gewissermaßen auch. Und gefährlich wird es, wenn dieses innere Rechtsgefühl eben nicht da ist, das tötet dann die Seele. Und dann der letzte Abschnitt auf Seite 4 und 5 beschäftigt sich dann mit Holz- und Jagdfrevel. Damit ist gemeint, dass das Holz im Wald, also die Bäume und alles, das, was an Wild darum läuft, das konnte man nicht einfach abschießen oder so, sondern das gehörte in der Regel ganz bestimmten Leuten und häufig eben den Adligen. Und jetzt heißt es auf Seite 4, ein Menschenschlag, also eine Art von Menschen, unruhiger und unternehmender als alle seine Nachbarn. Ne? Unruhig, immer in Bewegung und so weiter, unternehmen ständig was, ließ in dem kleinen Staate, von dem wir reden, wird nicht weiter gesagt, wo das genau ist, manches weit greller hervortreten als anderswo unter gleichen Umständen. Das heißt, bestimmte Dinge, ne, sind dort eben halt etwas deutlicher. Zum Beispiel Holz- und Jagdfrevel waren an der Tagesordnung und bei den häufig vorfallenden, also vorkommenden Schlägereien, hatte sich jeder selbst seines zerschlagenen Kopfes zu trösten. Das heißt, man machte da kein großes Ding draus, wenn jemand mal halt dann, naja, zerschlagener Kopf ist etwas übertrieben, aber halt eine Beule am Kopf hatte, dann war das sein Problem und das hat weiter keinen groß aufgeregt. Da jedoch große und ergiebige, also ertragreiche Waldungen, Wälder, den Hauptreichtum des Landes ausmachten, ward allerdings scharf über die Forsten gewacht. Das heißt natürlich, die Leute, denen die Wälder gehörten, die haben da sehr drauf geachtet. Aber weniger auf gesetzlichem Wege als in stets erneuten Versuchen, Gewalt und List mit gleichen Waffen zu überbieten. Das heißt, die Gesetze haben da nicht geholfen, sondern auf der einen Seite die Einwohner, auf der anderen Seite die Förster haben immer wieder so ein Tauziehen gemacht mit ihren Möglichkeiten, um entsprechende Vorteile zu bekommen. Und Seite 4, 5, das Dorf B galt als das hochmütigste, als die hochmütigste, schlaueste und kühnste Gemeinde. Da war also am meisten los. Die hatten ein großes Selbstbewusstsein, die waren ziemlich schlau und auch mutig, kühn in dem ganzen Fürstentum. Seine Lage des Dorfes inmitten tiefer und stolzer Waldeinsamkeit mochte schon früh den angeborenen Starrsinn der Gemüter nähren. Das heißt, wer in so einer Waldeinsamkeit lebt, der hat natürlich ein viel höheres Selbstbewusstsein und auch einen gewissen Starrsinn, der behält seine Meinung also. Und dann von Vorteil die Nähe eines Flusses, der in die See mündete und bedeckte Fahrzeuge trug, also bedeckte, ne, mit einem Dach oben drüber, groß genug, um Schiffbauholz bequem und sicher außer Land zu führen. Damals brauchte man Bäume, vor allen Dingen auch für den Bau von Schiffen, die aus Holz damals immer noch waren. Eisen gab es dann erst im 19. Jahrhundert. Da brauchte man viel Holz und dieses Holz sollte natürlich möglichst gut und trocken ans Ziel gebracht werden. Und da waren diese Schiffe sehr günstig und dieser Fluss da entsprechend. Und das trug sehr dazu bei, die natürliche Kühnheit der Holzfrevler zu ermutigen. Das heißt also, die waren von Natur aus schon ziemlich kühn und mutig und so weiter. Jetzt waren die Verhältnisse auch noch günstig, um einen Holzfrevel, um also auf gut Deutsch Bäume zu schlagen und zu verkaufen. Und der Umstand, dass alles drumherum von Förstern wimmelte, konnte hier nur aufregend wirken. Das heißt, das hat die eher in Schwung gebracht und gesagt, oh, lass mal die Förster ruhig kommen, wir kommen schon klar damit. Da bei den häufig vorkommenden Scharmützeln, Scharmützel sind so kleine Auseinandersetzungen, da kann auch mal geschossen werden und so weiter, der Vorteil meist auf Seiten der Bauern blieb und ein Teil, den wir da weggelassen haben, jetzt, was noch genauer beschrieben wird, da wird eben auch deutlich, dass dabei in der Regel also keiner umkam. So viel also jetzt zum ersten eigentlichen Teil der Erzählung, der sich eben sehr beschäftigt mit der Welt des Friedrich Merkel, in die er hineingeboren worden ist und wie immer präsentiert von www.schnell-durchblicken.de.